Darkrooms, Easy Jet Set, jedes zweite Haus ein Hostel. Die Berliner Partykultur hat die Hauptstadt verändert und zwar gewaltig. Berlin, das klingt in den Ohren der Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts nach ungezügelter Partykultur. Das wird ja wohl um 1900 nicht so gewesen sein, als alle Frauen Korsett und alle Männer noch meterlange Schnauzbärte und Pickelhauben trugen. Irrtum, auch anno Knips gab es schon wilde Vergnügungen an der Spree und die werden jetzt wissenschaftlich erforscht von Historikern am Friedrich-Meinecke-Institut für Geschichtswissenschaft an der Freien Uni in Berlin. Metropole und Vergnügungskultur, Berlin im transnationalen Vergleich 1880 bis 1930 heißt ihr Projekt und Johanna Niedbalski und Daniel Morath heißen die beiden Forscher, die jetzt bei mir im Studio sind. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hi. Seit wann gibt es sowas wie eine Ausgehkultur in Berlin? Seit wann spricht man von so einem Freizeitvergnügen, Daniel?
Also das hängt eben davon ab, was man genau darunter versteht. Also dass die Leute sich vergnügt haben, Party gemacht haben, das haben sie natürlich auch schon vorher. Und es gibt natürlich vorher auch schon Kneipen und Theater und so weiter. Aber was wir uns in dem Projekt angucken, ist eben die Verknüpfung dieser Vergnügungskultur mit der modernen Arbeitsgesellschaft. Also dass eigentlich ab dem Moment, wo die Leute eine klare Trennung von Arbeitszeit und Freizeit hatten und wo sie eine Lohntüte hatten, mit der sie dann nach dem sozusagen Werksignal, wenn sie aus der Fabrik rausgekommen sind, dann irgendwas anfangen konnten, ab dem Moment entsteht eben eine kommerzialisierte Vergnügungskultur in den großen Städten. Und das passiert eben dann im Zuge der Industrialisierung und Urbanisierung so seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
Obwohl wir ja, wenn wir an wilde Zeiten in Berlin denken, immer das Klischee Bahnhof Friedrichstraße und auch Friedrichstraße runter haben und das kunstseidene Mädchen, das da lang flaniert auf der Suche nach dem nächsten großen Big Spender. Das war dann gar nicht die besonders wilde Zeit, sondern die gab es auch schon vorher.
Das war auf jeden Fall auch eine wilde Zeit, aber es gab die wilde Zeit auch schon vorher. Also auf jeden Fall hat sich die Vergnügungskultur schon vorher entwickelt und alles, was in den 20er Jahren dann nochmal so richtig zur Blüte gelangte, hat sich auch schon vorher entwickelt gehabt. Und also im Prinzip kann man schon sagen, auch vor dem Ersten Weltkrieg war schon alles da, was es an Vergnügungen in den 20er Jahren gegeben hat.
Okay, dann mal konkret. Wie hat man sich in Berlin vergnügt um die vorletzte Jahrhundertwende rum?
Ja, also das war ein sehr breites Angebot. Das Vergnügungskultur war sehr breit. Es ging, also natürlich gab es Tanz und Musik. Es gab aber auch Theater, das damals noch einen ganz anderen Stellenwert hatte, von der Oper bis hin zum populären Theater, sowas ähnliches wie Musical, komische Oper, solche Sachen, Kabarett, Varieté. Es gab aber auch Panoramen und Ausstellungen, es gab Vergnügungsparks, es gab Zoo und Zirkus. Auch der Zoo hatte damals noch eine ganz andere vergnügliche Komponente, die er heute in der Form vielleicht nicht mehr hat oder nicht mehr in diesem Maße auf jeden Fall hat. Ja, so ein ganz breites Angebot von öffentlichen, kommerziellen Vergnügungsangeboten, die im Prinzip jeder aufsuchen konnte, zumindest jeder, der es sich irgendwie leisten konnte, den Eintritt zu bezahlen.
Okay, heute reden alle vom Berghain. Wahrscheinlich heißt das, damit ist es auch schon fast wieder rum, wenn die ganzen Leute aus aller Welt angereist kommen, um da auch hinzugehen, weil es inzwischen schon im Reiseführer nachzulesen ist. Was sind denn die angesagten Locations in eurem Forschungszeitraum gewesen? Also was war der Place to be an einem Samstagabend 1890?
Na, das ist natürlich ganz schwer zu sagen, weil natürlich also auch damals schon das Vergnügen wanderte, das Vergnügen flüchtig war, dass Sachen, die damals angesagt waren, zu einer Zeit schon wenige Jahre später nicht mehr angesagt waren. Vielleicht kann man so als Beispiele nennen, angesagt war auf jeden Fall das Metropoltheater, das da war, wo heute die komische Oper ist, das von unserem Kollegen Tobias Becker untersucht wird und in den Jahresrevuen sehr populär waren, in denen Ereignisse aus dem vergangenen Jahr aufgegriffen wurden. Angesagt war zum Beispiel auch, es gab einen angesagten Tanzclub in der Nähe von der Janowitzbrücke, das Resi, in der Blumenstraße, in dem es die ersten Tischtelefone gab, mit denen man sich verabreden konnte zum Tanz. Dann später.
Wie? Ich habe dann beispielsweise Daniel angefunkt und gesagt, oh junger Mann,
genau,
ich hätte einen Tanz frei.
Und nicht nur per Telefon, sondern schon kurz danach konnte man das dann auch mit einer internen Rohrpostanlage, konnte man sich zum Tanz verabreden.
Also technisch auch hochgerüstet.
Sehr hochgerüstet, genau.
Wie erforscht ihr diese Dinge? Denn diese Vergnügungskultur ist ja flüchtig. Es mag noch vielleicht Programmzettel oder sowas geben oder Tickets oder vielleicht auch noch mal eine Postkarte, auf die ich, keine Ahnung, nach München geschrieben habe, was ich hier Samstagabend getrieben habe. Aber was könnt ihr so daneben noch an Geschichten rekonstruieren, Daniel?
Ja, also was auch zum Charakteristikum dieser Epoche gehört, ist, dass eben die moderne Massenpresse entsteht. Und das heißt, es gibt wahnsinnig viel Presseberichte über diese Sachen. Es wurde natürlich auch dann auch schon in den Zeitschriften, Gazetten und so weiter darüber diskutiert, welcher Platz der angesagt ist und so weiter. Dass diese Sachen haben wir dann eben das, was du angesprochen hast, so mit Postkarten und allem sozusagen von Berichten von Leuten, die da vor Ort waren und da was davon erzählen. Und dann ist für uns eine sehr wichtige Tatsache, dass die Vergnügungskultur eigentlich bis zum Ende des Kaiserreichs in ganz hohem Maße reglementiert war. Das heißt, es gab Auflagen, eine Polizei, die sich da diese Kneipen und Lokale und so weiter angeguckt hat. Und das heißt, es gibt einen großen Aktenbestand bei diesen verschiedenen Behörden.
Sind dann solche Straftatbestände, die dann aktenkundig werden? Ja, Alkoholmissbrauch.
Alkoholmissbrauch, Ruhestörung, Vergehen gegen sozusagen sittliche also Vorstellungen von Sittlichkeit und so weiter. Insofern gibt es eben, es gab natürlich auch politische Themen, dann zum Beispiel in den Kabaretts und Revuen. Das heißt, es gab auch eine politische Zensur, die darauf geguckt hat, dass der Kaiser nicht beleidigt wird und so weiter. Und das heißt, dadurch, dass die Obrigkeit so ein starkes Auge auf diese Vergnügungskultur hatte, haben wir als Historiker jetzt auch die Quellen, die eben in den Akten dieser Behörden liegen.
Da reden wir gleich drüber weiter. Ich dachte ja, wir könnten hier zu dritt, Bolle wollte jüngst zu Pfingsten anstimmen. Ich glaube, das würde so in den Kontext Vergnügungspark nicht schlecht passen. Aber wir haben ja vorhin hier schon über Amusie geredet im Programm, deswegen dann doch lieber Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, ich bin die fesche Lola, singt sie, der Star der Saison oder sowas, Daniel, ne?
Ja, genau, der Liebling der Saison.
Der Liebling der Saison.
Das finde ich ein ganz schöner Hinweis, weil die Johanna ja vorhin schon sagte, dass diese, also auch die angesagten Plätze gewandert sind, so wie heute auch. Und dass das auch in der, also in den Texten dann der Lieder und in der Vergnügungskultur selber thematisiert wurde. Und dass, also da, die dann selber schon singt, ich bin der Liebling der Saison. Und das ist eben auch was, was uns interessiert, dass eigentlich in dieser ganzen Vergnügungskultur, auch in den Revuen, in den Theaterprogrammen eigentlich die Großstadtkultur selber zum Thema wird. Also man redet sozusagen auf der Bühne dann darüber, wie es eigentlich ist, ein Revue-Star zu sein und so weiter. Und das ist für uns auch ein ganz guter Zugang zu dem ganzen Thema.
Oder das Beispiel vorhin mit den Tischtelefonen, das wäre natürlich nicht denkbar auf dem platten Lande, wo man eben einfach überhaupt noch kein Telefon hat. Das ist dann die Großstadt, die wahrscheinlich aus diesen Texten spricht. Wenn du sagst, die Vergnügungsstätten wandern, wir hatten, glaube ich, vorhin schon mal den Lunapark angesprochen, der so Hallensee irgendwo war. Am Hallensee. Mhm. Wo waren denn so die Hotspots? Also heute haben wir, oder denken wir zumindest gleich an Kreuzberg, Friedrichshain und sagen wir mal vor 15 Jahren auch noch Prenzlauer Berg. Waren das auch schon früher Vergnügungsorte, Bezirke oder lagen die alle im Westen zum Beispiel?
Na, im Westen gab es auf jeden Fall so ein Vergnügungscluster, wo sich viele wichtige Orte versammelt haben. Aber auch die Friedrichstraße und die angrenzenden Querstraßen waren ein wichtiges Vergnügungsviertel. Aber man soll eben auch nicht unterschätzen, dass es auch in den einzelnen Wohnvierteln, wo man es vielleicht überhaupt nicht wirklich vermutet, da gab es auch unheimlich viele Vergnügungsstätten. Es gab in jedem Arbeiterwohnviertel, kleine Leute Wohnviertel, Kneipen in großen Mengen, das natürlich auch mit zur Vergnügungskultur gehört hat. Es gab dort auch Theater, es gab in der ganzen Stadt verteilt Theater und es gab Ausflugslokale am Rande der Stadt, so im Weichbild, die eine unheimliche Rolle gespielt haben. Also der Sonntagsausflug war ganz wichtig und immer mit Gastronomie verbunden.
Ja, Gesundbrunnen war, glaube ich, so ein Ort, wo man sogar seinen Kaffee dann selber kochen konnte und sich die Stulle auch mitbringt.
Genau, hier können Familien Kaffee kochen, war ein wichtiger Slogan, der eben bezeichnet hat, dass man dorthin gehen konnte. Man brachte seinen Kaffee mit, man blieb dort den ganzen Tag und um diese Ausflugslokale herum gab es dann halt auch noch ganz viele andere Vergnügungen, die so vom klassischen Rummelplatzvergnügen, also Rutschbahnen und Würfelbuden, bis hin zu Varieté- und Theateraufführungen auf Bühnen und natürlich Musik spielte eine enorme Rolle. Also solche ganz viele verschiedene Vergnügungen konzentrierten sich dann rund um die Ausflugslokale und
gab es denn auch sowas wie eine Subkultur, also das, was man heute so als Szene bezeichnet, gab es das damals auch und lässt es sich überhaupt rekonstruieren, wenn es das gab?
Das gab es mit Sicherheit auch. Also es gab homosexuellen Szenen, es gab Subkultur als von Jugendlichen. Allerdings ist das nicht der Hauptfokus unseres Forschungsprojekts, weil wir uns halt schon eher auf die Massenkultur, also auf das, was wirklich jeden ansprechen konnte oder zumindest versucht hat, jeden anzusprechen, auf diese Art des Vergnügens konzentrieren. Obwohl das andere natürlich auch sehr spannend und auf jeden Fall betrachtenswert wäre.
Ihr vergleicht ja auch die Berliner Kultur, Vergnügungskulturgeschichte. Also ihr wollt das im internationalen Kontext sehen und nehmt, glaube ich, als Vergleichswerte London und New York dazu. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch noch Paris, keine Ahnung. Was kann man denn sagen, was war denn kennzeichnend für diese Berliner Kultur? Was hat die unterschieden von der in anderen großen Städten?
Also bei uns ist eigentlich die Frage sozusagen andersrum, weil wir eben eher darauf gucken, was sich da angeglichen hat. Also dass eigentlich diese Vergnügungskultur sich sehr stark eher ähnlich entwickelt hat in den großen Städten und dass es eben wahnsinnig viele Transferprozesse schon gab. Also das heißt, dass bestimmte modische Erscheinungen aus der einen Stadt in die andere dann gewandert sind oder dass bestimmte Revuen oder einzelne Theaterstücke dann auch in den anderen Städten gezeigt wurden, also zum Beispiel das Weiße Rössel, was jetzt gerade auch wieder gespielt wird, war damals ein großer Exportschlager, der wurde dann auch in New York und London gezeigt.
Das Weiße Rössel in New York?
Genau.
Okay, am Broadway oder eher in Off-Bühnen?
Nee, am Broadway, also das waren dann schon auch die großen sagen Erfolgsrevuen, die dann da so getourt sind. Mhm. Und insofern gibt es natürlich diese regionalen Unterschiede, die wir uns auch angucken, aber ich finde eigentlich besonders spannend, dass es schon so einen ganz hohen Grad an Globalisierung eigentlich des Vergnügens gegeben hat. Mhm.
Habt ihr vielleicht jeder einzelne von euch ein Beispiel für eine Einrichtung oder vielleicht auch eine Begebenheit aus eurem Forschungszeitraum 1880 bis 1930, die ihr besonders toll findet oder die für euch wie so ein Schlüsselloch ist auf diese Vergnügungsepoche, an dem man viel verstehen kann, Daniel?
Ich finde es sehr schwierig, das sozusagen auf eine Sache zu konzentrieren.
Ich weiß, das will der Wissenschaftler immer nicht, aber die Frau im Radio.
Aber ich bin nicht so überlege. Ich habe jetzt, glaube ich, kein schönes Beispiel, was ich präsentieren kann. Aber was ich eben schon wahnsinnig spannend finde, das ist auch jetzt mein Teilprojekt in dem Kontext, ist, dass die Vergnügung so stark auf der Straße stattgefunden hat. Also dass wirklich also ich gucke mir eben vor allen Dingen die Musikkultur an, populäre Musikkultur, und die fand eben auch auf den Hinterhöfen statt und es gab sozusagen Paraden, es gab dann eben ganz viele Open-Air-Konzerte überall in der Stadt, auch in den Vergnügungslokalen wurde gespielt und so weiter.
Und der Leierkastenmann.
Der Leierkastenmann ist so ein klassisches Bild, was man auch noch so hat, so von dem Zille-Milieu in den Arbeitervierteln. Und dass man sich die Stadt eigentlich noch viel stärker die wurde eigentlich überall bespielt sozusagen mit dieser modernen...
Die Stadt als Bühne.
Genau, die ganze Stadt als Bühne, das finde ich eigentlich das Spannende.
Und hast du so ein Beispiel vielleicht aus dem Vergnügungspark, irgendeine Einrichtung, wo du dir denkst, Mensch, die könnte möglicherweise sogar als Retro-Trend heute wieder funktionieren?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Mein Beispiel wäre jetzt eigentlich mehr ein Beispiel dafür, wie halt die Vergnügungskultur und in diesem Fall der Vergnügungspark Ereignisse aus dem Leben der gesamten Stadt aufgegriffen hat. Zum Beispiel, wir sind ja hier im Radio, gab es eine Radiosaison im Lunapark, in der Lunapark halt versucht hat, mit allen möglichen Aktionen das Radio, das ganz neu war, als ganz neues Medium zu popularisieren und den Leuten nahe zu bringen. Es wurde halt vom Lunapark aus gesendet, es wurde Radiosendungen im Lunapark ausgestrahlt mit Lautsprechern.
Eine richtige Radioshow dann.
Genau, und das ist vielleicht so ein schönes Beispiel, an dem man sehen kann, was halt unser Fokus ist, zu gucken halt, wie die Vergnügungskultur und die Stadtentwicklung oder die allgemeine geschichtliche Entwicklung der Zeit sich gegenseitig beeinflussen und widerspiegeln.
Ich danke euch sehr herzlich für euren Besuch hier bei uns. Dr. Daniel Morath und Johanna Niedbalski untersuchen die Vergnügungskultur in Berlin und wir hören jetzt noch ein Stück Musik, quasi der Morgen nach übermäßiger, exzessiver Vergnügungskultur. Macht's gut. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Danke.